Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Mina, ich freue mich sehr, sehr doll, dass du heute da bist. Nicht zuletzt, weil du tatsächlich schon sehr lange auf meiner Liste stehst und ich immer großes Interesse daran hatte, dich für meinen Podcast zu gewinnen. Somit freue ich mich natürlich sehr, dass du jetzt zugesagt hast und dabei auch noch so unglaublich nahbar und herzlich bist. Magst du vielleicht einmal mit uns teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
Ich befinde mich in Berlin und bin gebürtige Hamburgerin mit afghanischen Wurzeln. Und das haben wir beide gemeinsam, Isabel. Wir sind ja beide aus dem Norden und haben den kalten Norden für den warmen Osten ausgetauscht. Und wohne mittlerweile, ja, nächstes Jahr schon 10 Jahre hier.
Wow. Ja, siehste. Ich wohne auch schon seit 12 Jahren hier. Und ich glaube, man sagt, wenn man 10 Jahre in Berlin wohnt, dann darf man sich schon Berliner nennen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Also die erste Frage, die sich mir tatsächlich direkt aufdrängt, als ich mich so noch mehr mit dir auseinandergesetzt habe, mir mal so ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut habe, deinen Werdegang und so, da habe ich mich gefragt, wusstest du eigentlich schon immer, dass du heute KI- und Datenexpertin werden möchtest?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich wollte früher immer im Bundestag arbeiten, für die UN, das Auswärtige Amt oder sogar der BND. Das waren eher meine Wunscharbeitgeber, weil ich auch davor ein Track Record im Bereich von Medien und Politik hatte. Und bin dann erst so 2015, 16 nach und nach in die Digitalindustrie reingerutscht. Und deswegen war das ja auch kein linearer Werdegang, den ich hatte, was in Deutschland auch so ein bisschen verpönt ist, wenn man jemand ist, der sich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzt und auch verschiedene Fachbereiche ausprobiert. Und ich habe sogar auch ein abgebrochenes Studium der Sozialwissenschaften, was du nicht in meinem LinkedIn-Profil gesehen hast. Ich habe ein Jahr Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Ah. Bin dann zur Volkswirtschaftslehre gewechselt, also zur bösen Seite der Macht in Anführungsstrichen. Und merke, dass das mittlerweile alles zusammenkommt, was ich heute jetzt auch mache, auch wenn ich Technologie betrachte, dass ich auch eine gesellschaftliche und soziale Brille aufsetze, was mitunter auch damit zu tun hat, dass ich gerade diese unterschiedlichen Lebensstationen hinter mir hatte.
Wie kam denn dieser Wandel damals oder die Entscheidung, dass du eben zur Volkswirtschaft wechselst? Also fandst du das andere Studium schlichtweg irgendwie langweilig oder einfach uninteressant oder was war der Grund für den Wechsel?
Es hat mich intellektuell unterfordert, ehrlich gesagt, weil ich ständig viel zu lange komplizierte Texte gelesen habe, die auch fernab von der Praxis waren und ich habe mich jedes Mal gefragt, was mache ich damit?
Ja, voll cool.
Und gleichzeitig sahen die Arbeitsmarktaussichten damals auch nicht so rosig aus. Ich musste mir dann Witze anhören, dass ich gerade einen Taxiführerschein absolviere. Aber heutzutage beobachten wir auch eine Renaissance der Geisteswissenschaften, dass wir merken, dass wir auch gerade mehr Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Privatwirtschaft benötigen, um die brennendsten Fragen unserer Zeit beantworten zu können. Bloß war das zu meiner Zeit als Millennial und auch zu Krisenzeiten nicht der Fall. Und auch aus pragmatischen Gründen war es für mich wichtig, ein Studium oder auch einen Job auch nach Faktoren zu wählen wie Jobsicherheit oder auch Einkommensmöglichkeiten. Und das ist etwas, was ich bei ganz vielen Menschen mit Migrationshintergrund beobachte oder auch Menschen, die aus einem Arbeiterhaushalt kommen. Vor allem diejenigen, die die Ersten in ihrer Familie sind, die auch nochmal dem Druck ausgesetzt sind, etwas zurückzugeben, sei es für die Familie, die Opfer aufgebracht hat oder auch für sich selbst, um auf eigenen Füßen stehen zu können.
Ich finde das total spannend, was du da sagst, weil ich das ähnlich beobachte. Und ich habe mich gerade gefragt, in deinem Fall trifft es jetzt vermutlich nicht zu, weil du ja gerade gesagt hast, dass du dich auch intellektuell unterfordert gefühlt hast. Aber glaubst du, dass die Menschen oder die StudentInnen, die in dem Fall ein Studiumfach zugunsten ihrer Familie quasi aussuchen, auch ganz oft ein Opfer eingehen quasi, um, ja, wie soll ich das am besten formulieren? Also ich frage mich, ist es immer so, dass man sich auch wirklich für ein Studium entscheidet, um, ich weiß nicht, ich kann das gerade nicht so gut in Worte fassen.
Ich weiß,
verstehst du, was ich meine?
Was du meinst, Isabel, also da spielen kulturelle Unterschiede eine Rolle. Hm. Wenn wir uns den Tech-Bereich anschauen, sehen wir einen viel höheren Frauenanteil in Ländern wie Saudi-Arabien, Indonesien oder Indien, wo dieser bei über 40% liegt, im Vergleich zu Deutschland, wo wir gerade mal nur 17% haben und europaweit 23%. Mhm. Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir im Westen eine individualistischere Gesellschaft sind, die mehr auf Selbstentfaltung auch erpicht ist und auch eine Wohlstandsgesellschaft natürlich, sodass wir auch ein Studium oder einen Beruf nach unserer Leidenschaft wählen, ja. Aber es jetzt nicht primär darum geht, wie versorge ich mich oder auch meine Familie damit. Und in diesen Ländern, wo auch die Gleichberechtigung der Frau nicht in allen Lebensbereichen vorangeschritten ist, ist dann die Wahl des Studiums als auch die Berufswahl ein entscheidender Faktor, um sich auch finanziell zu emanzipieren, ja. Aber gleichzeitig auch in dieser kollektivistisch geprägten Gesellschaft noch etwas zurückzugeben an die Familie, die beispielsweise es ermöglicht hat, die Privatschule oder auch Privatuni zu besuchen, weil Bildung dort noch ein Luxusgut ist und nicht etwas, was vom Staat subventioniert wird.
Ja.
Und da spielen diese Faktoren auch eine Rolle, was dann auch eben erklärt, warum wir diese frappierenden Unterschiede im Tech-Bereich haben, was auch die Teilhabe der Frau betrifft. Und deswegen könnte man schon die These im Raum werfen, dass es uns in Deutschland oder auch in Europa schlichtweg ergreifend zu gut geht und dass es auch ein Grund ist für den Fachkräftemangel, den wir derzeit beobachten.
Ja, wobei uns natürlich da auch die Zeit in die Karten spielt, ne? Und ich glaube schon daran, dass wir in den nächsten 15 Jahren definitiv einen großen Wandel spüren werden, weil es uns eben zu gut geht und wir alle dann ein Stück weit zurückstecken müssen oder auch vielleicht unseren Individualismus zurückstecken müssen, um eben ja mehr für die Gemeinschaft zu geben, was ja auch ganz richtig ist.
Definitiv.
Du bist ja nun mehrfach ausgezeichnet. Du bist Forbes 30 unter 30, Author of Fairtech, Capital Top 40 unter 40, LinkedIn Top Voice. Ich habe mich bei dir gefragt, wie gelingt es dir eigentlich, bei so krassen Titeln so unglaublich nahbar und sympathisch zu bleiben und zu sein?
Am Ende des Tages ist es nur ein Titel und wir alle sind Menschen. Und in dieser ganzen Bubble, in der ich mich bewege, gibt es auch Menschen, die viel zu Female Empowerment oder Diversity posten, aber dann hinter den Kulissen Arschlöcher sind.
Ja, traurig, aber wahr, ne?
Und deswegen ist es mir auch persönlich wichtig, nicht mich nur nach außen mit etwas zu positionieren, woran ich auch nicht glaube. Und das ist eine Entwicklung, die ich auch im Bereich von Diversity beobachte, dass viele es einfach als Maßnahme für Employer Branding sehen oder auch als C-Level das Gefühl haben, dass sie sich dazu positionieren müssen. Und wenn man mit diesen Personen dann das Gespräch sucht, habe ich das Gefühl, dass sie die Werte gar nicht internalisiert haben und es sich auch nicht in ihrem Verhalten äußert. Und deswegen sehe ich Titel auch nur als Instrument für Signaling. Gerade weil ich auch eine mehrfach marginalisierte Person bin. Ich bin jung, ich bin eine Frau, ich habe einen Migrationshintergrund. Und es gibt immer noch viele Situationen oder Kontexte, wo ich massiv unterschätzt werde und die Leute mir auch skeptisch gegenüberstehen und sich denken, was hat diese Tussi hier im Raum eigentlich verloren? Und erst wenn ich mit denen ins Gespräch komme oder die auch dann sich mit mir auf LinkedIn beispielsweise vernetzen, merken die, dass dahinter mehr ist. Und deswegen sehe ich es auch als Instrument, um mich zu emanzipieren und nicht wieder in eine Schublade hineingesteckt zu werden.
Hm. Was glaubst du, muss denn passieren, damit wir an einen Punkt kommen, dass Top-Manager dieser Welt oder dieser Gesellschaft, bleiben wir mal in Deutschland, ihr Verhalten wirklich so maßgeblich anpassen, dass wir langfristig und nachhaltig Diversitätsmaßnahmen implementieren können und nicht immer nur so oberflächlich?
Was ich im Top-Management beobachte, ist, dass sie Diversity, Equity und Inclusion ernster nehmen müssen, auch aufgrund der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen seitens der Europäischen Kommission. Das sehen wir auch anhand der European Sustainability Reporting Standard, wo nicht finanzielle Kennzahlen veröffentlicht werden müssen, wo es nicht nur um Nachhaltigkeit geht, sondern auch soziale Aspekte. Und zu den sozialen Aspekten geht es auch ganz viel um die Quantifizierung einer guten Kultur. Wie messen wir überhaupt eine Kultur und was macht eine gute Kultur aus? Und da müssen Kennzahlen offengelegt werden, wie der Gender Pay Gap, der Anteil von Frauen in Führungspositionen, von Menschen mit Behinderung und noch viel mehr. Das heißt, sie haben gar keine andere Wahl. Entweder gehen sie mit der Zeit oder sie müssen mit der Zeit weggehen. Und deswegen wird das Thema auch nicht mehr als Wischiwaschi-Thema betrachtet, sondern auch als Thema, wo es dann nicht nur um die eigene Wahrnehmung oder das Bauchgefühl geht, sondern dass evidenzbasiert gehandelt werden muss, dass auch Daten gesammelt werden müssen. Und das sehe ich vor allem auch in großen Konzernen, wo dann innerhalb der Personal- oder der People-and-Culture-Abteilung es dann auch ein dezidiertes Team gibt für den Bereich von People Analytics oder People and Culture Analytics, wo wir an der Schnittstelle von People and Culture und Data Analytics arbeiten. Und das ist ein Themenfeld, was noch größer wird und wo auch noch mehr Geld investiert wird, weil People Analytics auch auf die ESG-Agenda einzahlt. Und bei ESG handelt es sich um Environment, Umwelt, Social, also das Soziale und Governance. Und das ist für jedes international tätige Unternehmen von Bedeutung, ein ESG-Reporting auch zu veröffentlichen, wo diese Kennzahlen wieder der Öffentlichkeit, aber auch den Shareholdern und Investoren offengelegt werden. Und deswegen führt auch gar kein Weg mehr dran vorbei. Und daher bin ich auch dem Ganzen aufgeschlossen gegenüber.
Und welche konkreten Maßnahmen gibt es denn hier schon oder werden denn hier schon in der Privatwirtschaft quasi auf den Weg gebracht, um dieses Thema, so wie du es gerade beschreibst, auch umsetzen zu können?
Das fängt mit dem sogenannten Employee Lifecycle an. Also ab dem Moment, wo ich mir ein Unternehmen anschaue, als außenstehende Person, dann die Karriere-Webseite besuche, überlege, ob ich dann als User mich auch dazu entscheide, eine Bewerbung zu verschicken oder auch nicht. Dann habe ich ab dem Moment eine Konvertierungsrate von Usern zu Bewerbern. Und das ist genau der erste Schritt im Bereich der Talentakquise. Wie werde ich als Unternehmen wahrgenommen? Wer besucht meine Karriere-Webseite? Wie häufig auch? Und wie sieht auch die Soziodemografie dieser Nutzer aus? Sind es überwiegend Frauen oder Leute aus Deutschland, die meine Karriere-Webseite besuchen? Oder mehr Leute aus dem Ausland, die sich die Webseite sogar auf Englisch anschauen? Und es gibt mir ganz viel Aufschluss darüber, welche Brand Identity ich nach außen repräsentiere. Und sobald wir dann von der Talent Acquisition übergehen in die Experience als Bewerberin oder Bewerber, dann muss ich mir anschauen, was ist meine durchschnittliche Time to Hire, also Einstellungszeit, die ich brauche. Mhm. Und an welchen Faktoren scheitert es auch, dass jemand, der sich eigentlich erfolgreich beworben hat, den Vertrag am Ende nicht unterschreibt? Liegt es daran, dass ich zu wenig Gehalt anbiete, dass die Kultur nicht passt oder auch ich im Rahmen des Bewerbungsprozesses wenig diverse Repräsentation hatte, so dass die Person das Gefühl hatte, dass sie als Ausreißer oder als Token dort anfängt und dann im nächsten Schritt auch beim Exit, aus welchen Gründen gehen diese Personen und darüber hinaus auch natürlich Mitarbeiterbefragung, also auch qualitative Merkmale, die neben den quantitativen Kennzahlen gesammelt werden. Und wenn ich das alles zusammenfüge, dann kann ich eigentlich entlang dieses Employee Lifecycles, also von der Talentakquisition bis hin zum Bewerbungsprozess, über die Mitarbeiterbindung bis zum Exit, sehen Schritt für Schritt, wie wir uns dahin entwickeln und das Ganze auch nach Segmenten runterbrechen, wie Geschlecht oder Ethnie, wobei es da natürlich etwas schwerer ist in Deutschland aufgrund der Rechtsprechung. Amerika sehen wir dann in einem Global Diversity and Inclusion Report dann auch Kennzahlen zu Schwarzen oder Hispanics oder anderen ethnischen Minderheiten. In Deutschland ist es nicht möglich, was auch natürlich unserer dunklen Geschichte verschuldet ist, wo Daten als Instrument missbraucht worden sind, um Minderheiten zu verfolgen, sei es in der NS-Zeit oder später auch zu Stasi-Zeiten. Und deswegen haben wir da keine akkurate Datenlage. Aber was hier Unternehmen machen können, ist eine Initiative zu starten, eine sogenannte Self-ID-Survey, also eine Selbstauskunft, die dann natürlich auch kommunikativ begleitet werden muss. Dann geht es eben nicht nur darum, dass HR mit involviert ist, aber auch die Unternehmenskommunikation und das Change Management, um Menschen dafür zu sensibilisieren, warum sie diese Auskunft geben sollten zu ihren persönlichen Informationen, wie die Daten gespeichert werden, wie sie verwendet werden und welchen Mehrwert es für die Organisation stiftet.
Das heißt, wenn ein Unternehmen diesen Self-ID-Survey etabliert, dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, diese ganzen Daten von den Mitarbeitenden zu bekommen. Das ist ja stark.
Richtig, aber natürlich muss auch die Rechtsabteilung mit involviert werden, weil persönliche Informationen auch sensible Informationen sind, weswegen dort auch viel höhere Standards festgelegt sind, was IT-Sicherheit betrifft, aber auch Data Governance, wer Zugriff auf diese Informationen innerhalb der Organisation haben darf. Und in der Regel sind solche Initiativen mittel- und langfristig angelegt und brauchen 2 bis 3 Jahre, bis sie fruchten und bis diese Datengrundlage geschaffen werden kann.
Verstehe. Dankeschön. Wir haben ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast afghanische Wurzeln und deine Eltern waren politische Aktivistinnen. Inwiefern hat dich deine Familiengeschichte so inspiriert, als dass du heute die Person bist, die du geworden bist? Kannst du das interpretieren, analysieren? Weißt du das?
Es hat einen immensen Einfluss auf mich gehabt und ich bin mir auch bewusst, dass ich dadurch Privilegien habe. Und zwar dadurch, dass ich auch soziokulturelles Kapital vom Elternhaus habe. Also auch wenn meine Eltern nach dem Bürgerkrieg in Afghanistan alles verloren haben und in Deutschland bei Null anfangen mussten, ist das Einzige, was mir mit in die Wiege gelegt wurde, das soziokulturelle Kapital, weil ich aus einem Akademikerhaushalt komme. Und ich weiß auch, dass mir das bestimmte Vorteile mit auf den Weg gegeben hat, dass ich zum Beispiel viel früher lesen und schreiben konnte oder dass meine Eltern sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben und auch dort keine Investitionen gescheut haben, auch trotz ihrer geringen finanziellen Ressourcen. Und das sind Privilegien, die ich auch habe und die ich mir immer wieder bewusst machen muss. Und das andere ist auch mein Gerechtigkeitsempfinden. Also ich bin schon jemand, der dann die Klappe aufmacht. Aber was dann auch manchmal als unbequem gesehen wird. Aber wo wären wir dann als Gesellschaft, wenn jeder schweigen würde und vor allem so weggucken würde?
Genau so ist es. Ich finde es richtig stark, weil ich das in unserer Gesellschaft viel zu wenig wahrnehme. Ich glaube, dass das auch genau der Grund ist, wieso wir aktuell uns in einer Lage befinden, in der wir uns befinden, nämlich mit multiplen Krisen, die wir kaum noch zählen können, die auch teilweise ja wirklich schwer zu bewältigen sind. Und ich glaube, wenn mehr Menschen ihre Power verstehen würden über das bloße Lautwerden und Aufschreien und Stopp sagen, wenn etwas nicht richtig ist, dann würden wir vieles verändern, tatsächlich. Sehr spannend. Du bist ja, also habe ich das richtig verstanden, deine Eltern sind nach Deutschland gekommen, nach dem Bürgerkrieg, und du bist aber in Deutschland geboren, richtig?
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen in der Hansestadt Hamburg.
In der Hansestadt Hamburg.
Ja.
Sehr cool. Und also, wenn ich das so fragen darf, zu welcher Herkunft fühlst du dich eher hingezogen? Weil ich habe viele Freunde mit Migrationshintergrund, die eine ähnliche Geschichte haben wie du. Und ich finde das immer ganz spannend, weil die einen sagen dann irgendwie, nee, ich fühle mich doch der meiner Wurzeln irgendwie eher hingezogen. Und die anderen sagen, nee, ich fühle mich in Deutschland hingezogen. Nur weil du hier geboren bist, heißt das ja nicht automatisch, dass Deutschland deine Heimat ist, ne?
Deutschland ist meine Heimat, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, mit der Kultur sozialisiert worden bin, mich mit der Geschichte des Landes tiefgehend auseinandergesetzt habe. Und weil Deutschland mir auch Privilegien ermöglicht hat, die mir so in Afghanistan nie zuteil gewesen wären, die Bildungsgerechtigkeit unabhängig meines Geschlechtes, Demokratie und vor allem Freiheit, auch Freiheit als Frau. Und das sind Rechte und Privilegien, die mir in Afghanistan nie möglich gewesen wären. Deswegen definiere ich mich in erster Linie als Deutsche mit afghanischen Wurzeln, weil man nie vergessen sollte, wo man selbst herkommt, beziehungsweise die Eltern herkommen, weil es einen starken Einfluss hat. Und ich hatte das Gefühl, dass ich zwischen zwei Welten aufgewachsen bin, meiner deutschen Heimatkultur und der Heimatkultur meiner Eltern. Und lange Zeit wusste ich gar nicht, wo ich genau hingehöre. Und erst viel später habe ich realisiert, dass ich aus beiden meine Stärke ziehen kann und dass eine hybride Identität nicht nur Komplexität oder Identitätskrise bedeutet, sondern vor allem auch Stärke und die Fähigkeit, zwischen diesen zwei Kulturen zu vermitteln und auch ein sogenanntes Code-Switching betreiben zu können. Und ich merke das dann manchmal auch an meinem Deutsch. Wenn ich mit meinen migrantischen Freunden spreche, dann lasse ich mal die Präposition Artikel weg oder wird ein Dativ. Und wenn ich mit meinen deutschen Kollegen spreche, dann spreche ich mein hochgestochenes Deutsch. Also, das ist auch Code-Switching ab dem Moment. Und genau, deswegen fühle ich mich auch in beiden Kulturen wohl. Aber primär sehe ich mich als Deutsche und bin auch stolz darauf, Deutsch zu sein, weil wir neben den dunklen Kapiteln der Geschichte auch tolle Errungenschaften geleistet haben in der Philosophie, in der Pharmazie, Ingenieurswesen und noch vieles mehr. Und ich wünsche mir, dass Deutschland wieder großartig wird und wieder mehr Erfindergeist und vor allem Mut hat.
Du hast ja Inclusive Tech gegründet, Europas erste Lobby- und Beratungsorganisation für Diversity in Tech. Und ich habe mich gefragt, was genau ist deine Vision mit einer so tollen Lobby- und Beratungsorganisation?
Inclusive Tech ist aus einer Krise entstanden, mitten im März 2020, als wir den ersten Lockdown in der Pandemie hatten und ich das Gefühl hatte, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und ich habe schon zu dem Zeitpunkt jahrelang in der Tech-Industrie gearbeitet, hauptsächlich im Bereich von Big Data Analytics und künstliche Intelligenz. Und Was ich in Tech-Teams beobachtet habe, ist, dass wir uns nie Fragen darüber gestellt haben, welche Auswirkungen es auf die User des Produktes hat. Es ging dann immer nur darum, ganz schnell den Code zu schreiben, zu testen und das Produkt auf den Markt zu bringen. Aber Fragen, ob wir bestimmte Menschengruppen ausschließen, wenn wir das Produkt so digital zugänglich machen, oder auch, ob die Trainingsdaten divers genug sind, ob unsere gesellschaftliche Vielfalt da abgebildet ist, hat sich niemand im Raum gefragt, weil es in erster Linie darum geht, schnell zu skalieren, den Profit zu maximieren und auch so viel wie möglich zu automatisieren.
Ja.
Und deswegen habe ich Inclusive Tech gegründet mit dem Wunsch auch, dass wir KI-Ethik und Diversity in Tech nicht mehr als Luxusthema betrachten, sondern essentiell, weil jeder und jede draußen Technologieprodukte tagtäglich nutzt, aber diese Produkte kaum reguliert sind. Wenn ich jetzt in Berlin Schöneberg mich in eine Kneipe setze, wo täglich 10 Gäste bedient werden, hat diese mehr regulatorische und rechtliche Auflagen als ein Online-Dating-App-Anbieter, welcher weltweit zig Millionen von Menschen erreicht. Und das ist ein Missstand, der behoben werden muss. Und deswegen habe ich Inclusive Tech gegründet, europaweit die erste Lobby- und Beratungsorganisation für KI-Ethik und Diversity in Tech. Und wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Institutionen zusammen, wie gemeinnützige Stiftungen, wozu die Heinrich-Böll-Stiftung gehört, auch Tech-Unternehmen wie Meta oder Privatunternehmen wie AXA oder Yelp. Und dabei setzen wir auf insgesamt 3 Säulen: Awareness, Community und Education. Awareness fängt damit an, dass wir auch den Dialog an die Öffentlichkeit bringen, wozu wir beispielsweise auch Zusammenarbeit mit dem Spiegel, eine Anfrage an alle Parteien zum Bundestagswahlkampf verschickt haben, um die Position zu Diversity in Tech zu erfragen, was im Parteiprogramm vorhanden ist. Natürlich kommt da nur der Girls Day vor oder Frauen in MINT-Berufen, aber mehr darüber hinaus wird nicht gedacht. Und dann haben wir Education, wo wir auch Workshops und Trainings anbieten für unterschiedliche Stakeholder wie das Management, aber auch Tech-Teams, wie sie inklusive Algorithmen entwickeln können. Und dann haben wir Community, wo wir in der Vergangenheit auch Events gehostet haben, was aber eher weniger geworden ist, weil ich auch viel zu tun hatte mit meinem Buch, was erschienen ist. Und,
genau. Ja, sehr stark. Glaubst du daran, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft leben, die diskriminierungsfreie KIs haben wird?
KI ist per se weder diskriminierend noch sexistisch oder rassistisch. Künstliche Intelligenz ist in erster Linie ein Instrument. Genauso, wenn ich zu einer Ärztin gehe, die ein Skalpell hat, die mir das an die Kehle halten kann, um mir das Leben zu nehmen, oder aber dazu entscheidet, mich zu operieren, um mir das Leben zu retten. Und da sprechen wir von dual usage im Englischen, also dass ich eben es so verwenden kann, wie ich es am Ende auslege. Und was fataler ist, ist eher der Trainingsdatensatz, den ich mit einem Algorithmus anlerne. Ein Algorithmus erlernt erstmal Muster zu erkennen und basierend aus diesen Mustern dann in der Lage zu sein, zu erkennen, ob ich auf dem Bild jetzt eine Katze oder einen Hund sehe. Oder aber auch eine Vorhersage zu treffen, zum Beispiel zur Umsatzentwicklung. Und das macht ein Algorithmus. Und es gibt dann technische Applikationen, die Algorithmen und Daten verwenden, aber der Datensatz nicht die gesellschaftliche Realität abbildet. Um dir ein konkretes Beispiel zu geben, wenn ich eine Recruiting-Software entwickle, die KI-assistiert ist und ich in meinem Trainingsdatensatz nur überwiegend weiße Männer mittleren Alters habe, dann wird der Algorithmus lernen, dass diese Kandidaten tendenziell eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, den Job zu erfüllen. Und deswegen ist es so wichtig, eigentlich schon ab dem Schritt darauf zu achten, dass ich dort kein Vorurteil oder eine Voreingenommenheit zu englischen Bias habe. Und das kann ich leicht verhindern, indem ich darauf achte, dass eben unterschiedliche Altersgruppen, Ethnien, Geschlechter im Datensatz repräsentiert sind. Und dafür gibt es auch sogar Tools, sogenannte Bias Detection Tools, die in der Lage sind, das zu erkennen, sogar zu reduzieren oder zu eliminieren. Oder aber, wenn ich jetzt in meinem Trainingsdatensatz merke, dass ich in der Vergangenheit wirklich fast nur männliche Bewerber auf IT-Jobs hatte, dann muss ich einen künstlichen Datensatz erzeugen, also einen synthetischen Datensatz, und ergänzen mit Kandidaten, die eben nicht diesem Status quo entsprechen. Und diesen Datensatz kann ich selbst generieren oder aber ich kann ihn mir einkaufen von Startups, die sich darin spezialisiert haben, solche Datensätze zur Verfügung zu stellen. Und das sehen wir auch nicht nur jetzt im Bereich von Recruiting-Software, sondern vor allem auch in der Gesundheitsindustrie, wenn es dann um Health-Tech-Applikationen geht, zum Beispiel bei der Krebsdiagnostik, wo wir auch eine Unterrepräsentanz von weiblichen Patientendaten sehen. Und dort können wir dann auch diese synthetischen Daten einkaufen, ergänzen und dann dafür sorgen, dass beispielsweise Brustkrebs schneller und akkurater erkannt wird, weil diese Unterrepräsentanz uns sonst sogar nicht nur Arbeitsplätze kosten kann, sondern auch Menschenleben.
Und was ich mich immer frage, ich meine, ich bin ja nun von dem Fach sehr fern, ne? Aber ich habe mich damit in letzter Zeit auch sehr viel auseinandergesetzt, mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Und ich frage mich immer, woran liegt das, dass wir KI oder auch solche Situationen, wie du sie gerade beschreibst, von Anfang an so diskriminierend aufbauen? Uns müsste doch eigentlich auffallen, dass es diskriminierend ist, wenn wir beispielsweise Brustkrebs oder Ähnliches nicht an Frauen testen oder nicht vorhersehen, dass wir eben alle unterschiedlichen Menschen von der Herkunft angefangen bis zum Alter über sexuelle Orientierung meinetwegen irgendwie berücksichtigen. Also ich frage mich immer, wie kann es sein, dass sowas nicht direkt auffällt und direkt verändert wird?
Künstliche Intelligenz ist nur ein Spiegel, der uns vorgehalten wird als Gesellschaft. Und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht frei von Diskriminierung, Sexismus oder Rassismus ist. Und deswegen können wir das Problem nicht auf Technologie verlagern, sondern müssen bei uns Menschen selbst anfangen. Denn Technologie ist niemals neutral, sondern von uns Menschen gemacht. Und wir sagen bei einem Menschen, der einen Fehler macht, ach, das ist menschlich. Das ist in Ordnung, dass du einen Fehler gemacht hast. Interessanterweise stellen wir aber einer künstlichen Intelligenz viel höhere Anforderungen. Und wenn diese einen Fehler macht, dann ist es auf einmal fatal, aber eine KI ist nichts anderes als wie ein Mensch oder Neugeborenes, das langsam lernt zu krabbeln, später zu gehen und zu laufen und fällt mal auf dem Weg hin, rappelt sich wieder auf und lernt von den Fehlern und wird dadurch immer besser und besser mit der Zeit. Und deswegen ist KI auch etwas, was ständig sich weiterentwickelt und auch schlauer wird durch die Fehler, die es macht. Und wichtiger ist, dass wir bei uns Menschen anfangen, dass wir uns mit unseren unconscious biases auseinandersetzen, mit den unbewussten Vorurteilen oder Voreingenommenheiten, die wir haben, damit wir auch dann in der Lage sind, wenn wir Tech-Berufe ergreifen, dort mit diesem geschärften Bewusstsein auf diese Umstände aufmerksam zu machen. Und es ist dann keine Lösung, jemanden wie mich oder eine schwarze Entwicklerin in einem Tech-Team einzustellen und zu erwarten, dass wir automatisch Antidiskriminierungsexpertinnen oder so etwas sind, weil wir in erster Linie erstmal Expertinnen sind und technisches Fachpersonal. Und aufgrund unserer persönlichen Betroffenheit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auf diesen Missstand aufmerksam machen, weil wir merken, dass eine bestimmte Technologie bei uns nicht funktioniert, wie bei einem Videoconferencing-Tool, wenn ich nicht dort korrekt erkannt werde und mich wundere, warum es bei meinen weißen, kaukasischen Kolleginnen funktioniert, dann kann ich die Frage im Raum stellen, hey, woran kann das liegen und wie können wir dafür sorgen, dass dieses Tech-Produkt so vielen Menschen wie möglich zugänglich gemacht wird.
Ja.
Und deswegen braucht es am Ende beides, den Menschen, der einen moralischen Kompass hat und gleichzeitig auch Technologie, die inklusiv entwickelt wird, auch dem geschuldet, dass die Menschen mit diesem Bewusstsein dafür und auch dem Wissen, welche Möglichkeiten es gibt, dem etwas entgegenzuwirken, etwas zu machen. Aber in der Realität ist es so, dass Tech-Unternehmen am Ende des Tages Profit erzielen müssen, so schnell wie möglich viele Produktfeatures auf den Markt bringen. Und das sehen wir ja derzeit auch bei OpenAI, wo es viele Diskussionen dazu gab, dass das ehemalige OpenAI-Bot mehr sich mit den ethischen und Langzeitfolgen von KI auseinandergesetzt hat, versus das neue OpenAI-Bot, was darauf erpicht ist, OpenAI so schnell wie möglich zu kommerzialisieren. Und da kommen auch diese zwei Gedankenschulen der KI auseinander. Wir haben auf der einen Seite die radikalen Marktbeschleuniger und auf der anderen Seite die moralischen Bedenkenträger. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte dazwischen.
Nun bist du ja KI- und Datenexpertin und ich habe mich gefragt, was nervt dich bzw. stört dich eigentlich persönlich am meisten daran, wenn Frauen in Tech ihre Fähigkeiten abgesprochen haben? Gibt es da irgendwas?
Es ist mir in den über 6 oder 7 Jahren täglich passiert oder passiert mir immer noch. Das fängt auch damit an, dass ich mich auch für Mode und Schminke interessiere. Das passt dann auch nicht so toll in das Klischeebild hinein. Ich mag es auch nicht, mich in so eine Mark Zuckerberg-Hoodie-Montur zu verkleiden, nur um einem bestimmten Klischeebild zu entsprechen. Und Weiblichkeit wird im nordeuropäischen Raum immer noch als Schwäche interpretiert oder auch als Minderung des Intellekts, wenn man sich für Beauty, Lifestyle oder Mode interessiert. Und ich hatte auch schon Situationen, wo mich dann Kollegen gefragt haben, ob ich den Code selbst geschrieben habe.
Oh, wow.
Und ich daneben gesagt habe, du, ich bin für denselben Job wie du eingestellt worden. Natürlich habe ich den selbst geschrieben. damals gab es auch kein ChatGPT, wo du dir dann einfach Code so generieren lassen konntest. Wir haben da einfach auch noch eine Aufholjagd vor uns, insbesondere in Deutschland. Und es sollte meines Erachtens nach schon viel früher anfangen an den Schulen, wo wir Schulfächer wie Datenkunde einführen, weil der herkömmliche Informatikunterricht nicht ausreichend ist, wo ich lerne, wie ich eine Webseite bastel oder was der Unterschied zwischen Hard- und Software ist, sondern die jüngere Generation hat schon viel, viel früher ein Smartphone und gibt dort ihre persönlichen Informationen im digitalen Raum weiter, ohne sich dessen bewusst zu sein, wie die Unternehmen diese Daten erheben, speichern und sogar monetarisieren. Und das brauchen wir vor allem auch für die Mündigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger. Das andere ist auch, dass wir den Universitäten unbedingt Module wie KI-Ethik als auch die Datenanalyse brauchen. KI-Ethik, weil es dann schon von vornherein insbesondere Menschen, die technische oder naturwissenschaftliche Fächer studieren, dafür sensibilisiert, dass sie mit der Entwicklung von Technologie auch eine gesellschaftliche Verantwortung tragen und die Datenanalyse auch als Werkzeug und wichtigstes Skillset des 21. Jahrhunderts, weil egal in welcher Funktion ich später tätig bin, bin ich mit Daten, Informationen und Fakten konfrontiert, die ich einordnen muss, korrekt interpretieren muss und auch Handlungsempfehlungen davon ableiten muss und auch damit die nächste Generation fit für den digitalen Arbeitsmarkt ist, damit wir auch als Deutschland und Europa zukunftsfähig sein können. Mhm. Und bei jedem dieser Maßnahmen brauchen wir vor allem natürlich dann auch nochmal das Bewusstsein, dass Frauen besonders gefördert werden müssen, aber nicht nur Frauen, sondern auch soziale Aufsteiger oder Menschen mit Migrationshintergrund, weil es vor allem auch um gesellschaftliche Teilhabe geht und auch eine Verhinderung der sozialen Ungleichheit, die sich durch die digitale Ungleichheit nochmal unnormal verschärfen kann.
Ja, danke schön. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast ein Buch geschrieben und zwar ist es Fair Tech, Digitalisierung, Neudenken für eine gerechte Gesellschaft. An wen richtet sich dieses Buch und wieso?
Das Buch richtet sich an Menschen, die noch Berührungsängste mit Themen rund um Technologie, künstliche Intelligenz und auch Big Data haben, aber auch an jene, die schon über fundiertes Wissen besitzen und in der Digitalindustrie tätig sind, aber sich kaum mit gesellschaftlichen, sozialen, aber auch rechtlichen und philosophischen Fragestellungen rund um Technologie auseinandergesetzt haben. Und was ich mit Fair Tech, Digitalisierung, Neudenken für eine gerechte Gesellschaft gemacht habe, ist, dass ich die Menschen mit auf eine Reise genommen habe, einmal in meine persönliche Reise, aber auch in eine Reise in Deutschland, was die Missstände von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft betrifft, aber auch, welche konkreten Handlungen jetzt gemacht werden müssen, damit wir im internationalen Wettbewerb nicht verlieren sollten, weil uns auch andere Länder wie China, Indien, Israel oder die USA schon längst eingeholt haben. Und ich wünsche mir eine deutsche und europäische Aufholjagd, was Digitalisierung betrifft, weil es nicht nur um die Schaffung von Arbeitsplätzen oder Profitgenerierung geht, sondern es geht auch um unseren Wohlstand, es geht um unsere Sicherheit und auch unseren Frieden, den wir nur so wahren können.
Ja, das war das Wort zum Ende. Großartig. Mina, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch drei letzte Fragen stellen. Und zwar bekommst du eine Frage von meiner letzten Gästin und die fragt dich, wer hält dich in deinen schlimmsten Momenten aus?
Mein Mann.
Die haben Männer immer, die kommen immer alles ab. Okay, danke. Und du hast es vorhin schon mal kurz, oder nicht kurz, du hast es sogar auch eigentlich ein bisschen ausgeführt, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein oder du möchtest vielleicht was ergänzen. Würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Schwere Frage. Ich habe mir meine Privilegien hart erkämpft und ein Privileg, was ich abgeben könnte oder auch möchte, ist Shadism, also auch innerhalb der People of Color Community gibt es Diskriminierung, wo eine hellere Hautfarbe mehr Privilegien mit sich bringt und meine Geschwister beide sind beispielsweise dunkler als ich und sehen nochmal auch ethnischer aus und haben dadurch manchmal mehr Nachteile als ich, als eine Person, die manchmal auch als südeuropäisch oder white passing gelesen wird. Und das ist ein Privileg, auf das ich gerne verzichten kann. Mhm.
Und magst du meinem nächsten Gast oder der nächsten Gästin auch noch eine Frage stellen?
Wer wird denn dein nächster Gast?
Das verrate ich nicht.
Was sind deine drei Tipps, damit Diversity nicht mehr nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern auch Realität?
Ja, danke schön. Mina, ich habe mich unglaublich doll gefreut, dass du da warst. Ich habe mich sehr über deine klugen Worte gefreut und finde, dass du eine große Inspiration bist. Und für mich bist du tatsächlich genau ein solches Role Model, wie wir es in unserer Gesellschaft brauchen und haben sollten. Vielen lieben Dank.
Danke dir, Isabel. Dasselbe gilt auch für dich. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Finale bei Miss Germany. Und ich drück dir die Daumen.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.